unserer Dokumentation ging es gerade um die Frage, was eigentlich genau im Gehirn passiert, wenn wir narkotisiert sind. Das heißt, wenn wir sehr bewusstlos gemacht werden. Ich möchte die Frage jetzt auf den Kopf stellen in meiner Sendung. Bei Skobel geht es heute darum, wie wir sehr bewusst möglichst gute Entscheidungen treffen können. Was weiß die Wissenschaft über die Kunst der Entscheidung? Unser Thema heute bei Skobel. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier in Frankfurt. Wir sind heute zu Gast beim Neuroforum der gemeinnützigen Hertie-Stiftung zusammen mit der Zeitschrift Gehirn und Geist. Und mit meinen Gästen möchte ich jetzt hier in der Aula der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt der Frage nachgehen, was wir überhaupt über das Entscheiden wissen. Häufig müssen wir ja in sehr komplexen Situationen im Zustand von mehr oder weniger großer Unwissenheit uns für eine Option entscheiden. Aber wie machen wir das? Beginnen wir mal mit der Frage, was die ganzen vielen Entscheidungssituationen im Alltag eigentlich miteinander verbindet.
Im Labyrinth der Entscheidungen. Wir müssen uns immer entscheiden. Im Grunde besteht unser Alltag aus einer permanenten Abfolge von Entscheidungen. Wohin wir gehen, was wir kaufen, ob wir das Auto oder die Bahn nehmen, ob wir noch einen Kaffee trinken, ob wir uns mit Freunden treffen oder ins Kino gehen und uns Filme über Menschen anschauen, die falsche Entscheidungen treffen. Dann gibt es langfristig wirksame Entscheidungen, die größere Konsequenzen für unser Leben haben. Ob wir unseren Job kündigen, ob wir uns für einen schwierigen medizinischen Eingriff entscheiden, ob wir heiraten oder uns scheiden lassen. Neben solchen individuellen Entscheidungen gibt es kollektive Entscheidungen. Zum Beispiel in Politik und Wirtschaft. Sie haben Konsequenzen für unsere gesamte Gesellschaft. So gibt es in demokratischen und liberalen Gesellschaften viele Handlungsalternativen für Entscheidungen. Aber nach welchem Muster laufen Entscheidungen ab? Politik und Neurowissenschaft, Psychologie, Soziologie und Ökonomie haben dazu unterschiedliche Modelle beschrieben. Die rationale Entscheidung basiert auf einer Kosten-Nutzen-Rechnung. Das von den Ökonomen lange Zeit favorisierte Modell ist das des Homo economicus, der völlig rational agierenden Nutzenmaximierer. Auf Grundlage von Informationen, Fakten und Möglichkeiten wird eine rationale Entscheidung getroffen. Ein Idealzustand, der in der Realität so gut wie nie existiert. Denn geht es um einen komplexen Sachverhalt, fehlen Informationen und besteht Zeitdruck, dann spielen sich Gefühle in den Vordergrund und führen manchmal zu irrationalen Entscheidungen. Verhaltensökonomen und Psychologen entwickelten aus diesem Zusammenhang das Erklärungsmodell der begrenzten Rationalität. Menschen handeln oft ohne Wissen. Hinzu kommen unbewusste kognitive Verzerrungen, die zu Fehleinschätzungen führen. Informationen wie zum Beispiel Statistiken werden dann fehlinterpretiert, Fakten verzerrt. Oft lässt sich der Mensch von seinem Unterbewusstsein und seiner Intuition leiten. Das kann durchaus von Vorteil sein. Psychologen sprechen dann von Entscheidungsheuristiken. Sie folgen einfachen Faustregeln, haben sich in unserer evolutionären Entwicklung als zweckdienlich erwiesen. Wir entscheiden uns schnell für Bekanntes oder für Dinge, für die sich viele andere schon entschieden haben. Dieses evolutionäre Verhaltensmuster baut auf Risikovermeidung. Zeitdruck und wenig Informationen verleiten zu unbewussten und schnellen Entscheidungen. So fanden etwa Psychologen der Universität Chicago heraus, dass Profi-Golfspieler am besten spielen, wenn sie keine Zeit haben, über ihren Schlag nachzudenken. Bei einem guten Training zeigt die Intuition bessere Ergebnisse als das rationale Abwägen. Die Heuristiken, also die intuitive Anwendung von einfachen Regeln, führt nicht notwendigerweise zu Fehlern, sondern ist häufig ein gutes Werkzeug, um Entscheidungen in Situationen von Unwissen und unter Zeitdruck zu treffen.
Manche Entscheidungen treffen wir sehr bewusst und klar, andere wie nebenbei und beinahe unbewusst. Was verbindet diese beiden Typen von Entscheidungen und was bedeuten sie für unser Verständnis des Zusammenspiels von Rationalität, Gefühl und Intuition? Und vor allem, was wissen die Wissenschaften darüber? All das will ich jetzt von meinen Gästen erfahren und begrüße sehr herzlich Anne-Kathrin Schacht, Psychologin und Gehirnforscherin in der Abteilung Affektive Neurowissenschaft und Psychophysiologie an der Georg-August-Universität in Göttingen. Ihre These: Bei Entscheidungen spielen kognitive Prozesse und Emotionen beidermaßen eine bedeutende Rolle. Herzlich willkommen. Dann begrüße ich Ralf Hertwig, Psychologe und seit 2012 Direktor im Forschungsbereich Adaptive Rationalität am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Ralf Hertwig sagt, die Kunst der Entscheidung, kein Mysterium, sondern eine Kunst, die jeder meistern kann. Ich bin gespannt. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Und ich begrüße den Sozialwissenschaftler Uwe Schimank. Er hat einen Lehrstuhl für soziologische Theorie an der Universität Bremen und sagt, entscheiden ist die eine Qual, wie soll ich mich entscheiden, gegen die andere Qual zu tauschen. Habe ich mich falsch entschieden? Herzlich willkommen. Wir haben ja im Film schon verschiedene Typen von Rationalität kennengelernt und es ist kein Geheimnis, in der ökonomischen Theorie war der rationale Mensch, der Kosten-Nutzen abwägt, das Standardmodell. Ist das ein brauchbares Modell oder träumen wir nur davon, rational zu sein, Herr Hertwig?
Also das Modell ist nach wie vor sehr einflussreich in der Ökonomie, aber durch die Verhaltensökonomie, also durch das konkrete Beobachten von Verhalten, wurden auch die Grenzen dieses Modells klar. Und eigentlich geht es heute darum, und das war auch der Begriff, den Sie vorhin genannt hatten, begrenzte Rationalität, es geht darum zu verstehen, wie Menschen unter den wirklichen Bedingungen, nicht den idealtypischen Bedingungen, die für den Homo economicus angenommen werden, wie zum Beispiel der weiß alles, hat ewig Zeit, hat unbegrenzte kognitive Kapazitäten, wie Menschen unter den wirklichen Bedingungen, nämlich wir haben nicht unendlich Zeit, wir haben nicht unendliches Wissen und unsere kognitiven Ressourcen sind begrenzt, wie wir unter diesen Umständen Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen trotzdem gut sein können.
Wie denkt denn die Soziologie oder die Sozialwissenschaften über rationale Entscheidungen? Weil Politik zum Beispiel als ein Teilfeld sollte ja eigentlich ein Bereich sein, in dem wir versuchsweise rational handeln und entscheiden.
Versuchsweise. Also es gibt schon aus den späten 50er Jahren einen Aufsatz eines US-amerikanischen Politikwissenschaftlers, der sehr berühmt geworden ist mit dem schönen Titel, deutsch übersetzt, Die Kunst des Sich-Durchwurstelns. Das heißt, der hat geradezu gesagt, das ist eine Kunst und eine Wissenschaft. Es war natürlich ironisch gemeint gegenüber all den Leuten, die der Meinung waren, Politik kann und muss langfristig planen, muss Dinge voraussehen, muss viele Informationen verarbeiten. Und der Punkt war, damals wie heute, das kann sie gar nicht unter den Bedingungen, unter denen sie heute stattfindet.
Frau Schacht, Sie haben ja, ich habe ja Ihr Eingangsstatement zitiert, Sie sagen ja beides, also bewusste, unbewusste Entscheidung, Emotionen arbeiten zusammen. Kann man überhaupt von sowas wie unbewussten Entscheidungen sprechen? Gibt's das?
Da glaube ich, der erste Aspekt, der dann geklärt werden muss, ist, worüber reden wir, wenn wir über Entscheidungen reden? Also die Entscheidungen, die bislang angesprochen wurden, sind definitiv bewusste Entscheidungen. Ja. Wir wissen aber, dass natürlich unbewusste Prozesse da ebenfalls eine Rolle spielen. Ja, wie Sie schon gesagt haben, Emotionen beeinflussen Entscheidungen. Es gibt nicht die rein rationale Entscheidung, möglicherweise in wenigen Ausnahmefällen. Aber in den allermeisten Situationen in unserem Alltag fließen natürlich Aspekte mit ein, die in unserem Bewusstsein nicht unbedingt zugänglich sein müssen und die eben zu Irrationalitäten führen, die aber nicht notwendigerweise schlechter sein müssen. Also die nicht rein rationale Entscheidung muss nicht schlechter sein als die rein rationale Entscheidung.
Das heißt, wenn bei mir unbewusste Motive eine Rolle spielen, also sogenannte kognitive Verzerrungen zum Beispiel, dann ist das im Grunde genommen immer nur was, was mir jemand von außen, also jemand anders sagen kann, weil ich selber merke es ja nicht. Ich bin mir dessen nicht bewusst.
Ja.
Das macht die Sache schon einfacher.
Für Nein.
Ja,
also, ja. Jein.
Jein. Ein entschiedenes Nein. Jein.
Was ich sagen möchte, ist, natürlich gibt es kognitive Verzerrungen, aber zu behaupten oder zu argumentieren, dass wir nie in der Lage wären, die auch erkennen zu können, ist natürlich auch nicht richtig. Sondern wir können natürlich auch zum Beispiel, wenn wir auf der Grundlage einer kognitiven Verzerrung handeln und merken, das Handeln geht irgendwie in eine andere Richtung, als ich mir das erwünscht habe, kann ich natürlich sozusagen durch die Realität der Empirie auch merken, vielleicht war da an meinem Denkprozess, an meinen auch Prozessen, die mir möglicherweise gar nicht vollständig bewusst sind, was falsch.
Kann sein, könnte aber auch an dieser Vertrackung Komplexität der Welt liegen.
An der liegt sowieso alles. das ist richtig. Also wir haben ganz vorher kurz darüber gesprochen, wie Politik handelt. Und die Erwartung zu haben, dass Politik zum Beispiel antizipieren kann, wie unser Gesundheitssystem sich entwickeln wird in der Zukunft oder unser Alterssicherungssystem oder wie die Energiewende sich entwickeln wird, das ist eigentlich eine Erwartung, die unrealistisch ist. Das beinhaltet so viele, alle diese Systeme, diese gesellschaftlichen Systeme beinhalten viele Faktoren und ein großes Maß an Unsicherheit. Und selbst im besten aller Fälle ist es sehr oft den Homo economicus übrigens, wird es extrem schwierig, diese Unsicherheit korrekt einschätzen zu können. Das heißt, ich finde, wir müssen da auch ein bisschen mehr Verständnis für die Politik entwickeln und vielleicht auch verstehen, dass die Politik immer eins tun muss, die muss nachsteuern. Das heißt, eine Problemlösung, das jetzt gilt, die jetzt gilt, mag eine Lösung sein, die in ein, zwei Jahren nicht mehr gilt.
Sie haben aber nahegelegt, dass Heuristiken ein vernünftiger, das sagen Psychologen ja sehr stark aufgrund von Evidenz, die es gibt, dass Heuristiken gute Möglichkeiten sind, in komplexen Situationen unter Zeitdruck zu entscheiden. Denken Sie denn in Ihrem Bereich als Sozialwissenschaftler über solche Heuristiken nach?
Wir entdecken sehr ähnliche Phänomene. Also zum einen entdecken wir, wenn wir Entscheiden beobachten von Politikern oder ich in einem Forschungsprojekt von Kleinanlegern auf dem Finanzmarkt, wir entdecken all die Heuristiken durchaus wieder als praktische Entscheidungspraktiken und wir entdecken weitere, auf die die Psychologie bisher nicht gekommen ist, die teilweise gegenstandsspezifisch ist.
Das heißt, es gibt so verschiedene Werkzeuge, Kästen mit verschiedenen Heuristiken und je nach Fall und Anwendungsgebiet muss ich mich dann für einen entscheiden. Was ja schon wieder mich zu dem Problem führt, wie entscheide ich mich denn jetzt, welche Werkzeugkiste eigentlich die beste ist?
Das ist die Meta-Entscheidung über die richtige Kiste, genau.
Und wie mache ich das?
Begrenzt rational.
Das heißt durchwursteln?
Warum nicht? Warum nicht? Faktisch beobachten wir, dass Handelnde zum Beispiel etwas betreiben, was man einfache Suchroutinen nennen kann. Das heißt, wenn ich etwas mal in der Vergangenheit auf eine bestimmte Art und Weise ganz gut habe lösen können, dann versuche ich es wieder, es sei denn, mir fällt etwas ganz anderes ein. Wenn ich einmal, weil der Motor nicht angesprungen ist, Erfolg damit gehabt habe, dass ich die Zündkerzen gereinigt habe, dann ist das nächste Mal, wenn der Motor nicht anspringt, das Erste, was ich tue. Heutzutage nicht mehr, weil man an die Zündkerzen gar nicht mehr drankommt. aber in meiner Jugend war das noch möglich.
Ja, kann ich bestätigen.
Und ich habe keine Ahnung von Motoren. Das heißt, das war so ziemlich das Einzige, was mir einfiel. Und dann habe ich es versucht.
Frau Schacht, wie wichtig ist denn der Kontext von Entscheidungen? Also wir haben ja eben kurz über Emotionen und Intuitionen gesprochen. Welche Rolle spielt der Kontext von Entscheidungen?
Meinen Sie mit Kontext die Situation, in der ich die Entscheidung fällen muss?
Ja, und die Bewusstheit für diese, vor allen Dingen diese beiden Faktoren, also meine Intuition und meine Gefühle.
Das hat Herr Hertwig ja eingangs schon ganz gut beschrieben. Ja, in der idealen Situation lässt der Kontext zu, dass wir lange nachdenken, dass wir bestimmte Kriterien gegeneinander abwägen. Diese Situation liegt in der Realität ja aber sehr selten vor. Und ich glaube, in diesen in Situationen, wo wir zum Beispiel unter Zeitdruck stehen, sind nicht nur Heuristiken, über die wir uns möglicherweise sogar bewusst sind, wichtig, sondern da hilft uns natürlich Intuition. Intuition kommt ja auch dadurch zustande, dass wir eben bestimmte Entscheidungsprozesse bereits erfolgreich durchlaufen haben. Ja, das ist ja unsere Intuition, das, was manchmal Bauchgefühl genannt wird, aber letztendlich ja kein Gefühl im Bauch ist. Da sind, glaube ich, Emotionen und Intuition wirklich sehr hilfreich, ja, dass wir sehr schnell die richtige Entscheidung finden oder zumindest die beste, die in so einer Situation gefällt werden kann.
Manchmal helfen Entscheidungen ja, Konflikte zu lösen. Konflikte tauchen zwischen Menschen mit unterschiedlichen Interessen auf, entstehen aber auch in Gesellschaften, und zwar deshalb, weil es unterschiedliche Teilsysteme in so einer Gesellschaft gibt, die miteinander in Widerspruch geraten und sich manchmal auch gegenseitig gefährden. Beispielsweise kann das Teilsystem Wirtschaft mit dem Auftrag, Gewinn zu maximieren, in Widerspruch geraten mit dem Teilsystem, sagen wir mal, Natur oder Gesundheit. Politik ist geradezu definiert durch den Versuch, komplexe Probleme in Gesellschaften so zu lösen, dass sich die Teilsysteme nicht gegenseitig blockieren oder einander gefährden. Lösungen erreicht man also, indem man kollektive Entscheidungen trifft. Aber genau das ist in den letzten Wochen häufig schiefgegangen. Wir haben ein Ihnen allen bekanntes Beispiel herausgesucht, das in besonderer Weise diese Gegensätzlichkeit und Konflikte beleuchtet.
Wie konnte geschehen, was im Hambacher Forst geschah? Wie entstanden Entscheidungen, die zu einem Konflikt mit ungeahnten Konsequenzen führten? Politische Entscheidungen werden geleitet von Interessen. Hier spielen die Interessen von Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Rechtsstaat eine Rolle. Im besten Falle besteht Demokratie aus einem Ausgleich der Interessen. Manchmal aber auch nicht. Die Entscheidung für die Nutzung des Hambacher Forsts durch den Essener Energiekonzern RWE war von Anfang an eine politische Entscheidung. 2016 getroffen von der vormaligen rot-grünen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Demnach durfte der RWE-Konzern in Hambach weitergraben. Der Tagebau Garzweiler wurde dafür eingegrenzt. Ein politischer Handel. Die Grünen feierten das als Erfolg. Heute untergräbt diese Entscheidung ihre Glaubwürdigkeit. Für die SPD spielten damals 10.000 Arbeitsplätze und die jahrelange einträgliche Verbindung zu RWE eine Rolle. So wurde 2004 bekannt, dass RWE die Gehälter von über 100 Kommunalpolitikern aufstockte und dafür insgesamt 600.000 Euro jährlich aufwendete. Die jetzige schwarz-gelbe Landesregierung verwies auf die Entscheidung ihrer Vorgängerregierung, hielt sich an den Handel, obwohl er dem politischen Willen zum Klimaschutz widersprach. Eine zweifelhafte Entscheidung in Bezug auf Zukunftsfähigkeit. Die wirtschaftliche Entscheidung war seitens des RWE-Vorstands einfach. Er hat für die Rendite der Aktieninhaber zu sorgen, mehr nicht. Allerdings argumentiert wurde mit Versorgungssicherheit und Arbeitsplätzen. Die Entscheidung für die Abholzung, aber auch das Verhalten des RWE-Konzerns gegenüber den Kritikern, führte im Ergebnis zu einem Ansehensverlust und schließlich zu einem Absturz der Aktie. Eine wirtschaftliche Entscheidung mit negativen Folgen. Für das Image des Unternehmens, die betroffenen Bürger und den Klimaschutz. Das Ziel von RWE war es, Tatsachen zu schaffen, während die Kohlekommission über die Zukunft des Abbaus und den Kohleausstieg verhandelte. Daraus folgte eine zivilgesellschaftliche Entscheidung. Die Zivilgesellschaft widersetzte sich der politischen Entscheidung und organisierte einen medienwirksamen Protest. Ein breites Bündnis aus Umweltverbänden bis hin zu Anwohnern fand sich zusammen. Niemand wollte verstehen, warum auf der einen Seite ein Kohleausstieg angekündigt wurde, auf der anderen aber ein Wald für die besonders klimaschädliche Braunkohle abgeholzt werden sollte. Also nahmen Bürger ihre demokratischen Rechte in Anspruch und protestierten gegen die Einzelinteressen von Politik und Wirtschaft. Bilder wie einst im Protest gegen die Kernkraft. Aufgrund dieser neuen Konflikte musste die Justiz entscheiden. Im Herbst 2017 lehnte ein Kölner Gericht den Eilantrag von Klimaaktivisten ab. Der Schutz des Eigentums hatte Vorrang. Dies war eine Entscheidung im Sinne des Rechts, aber gegen den Klimaschutz. Erst 2018 wurde geräumt, und zwar mit der seltsamen politischen Begründung, die Baumhäuser verstießen gegen den Brandschutz. Absurd, aber legitim. Aufgrund eines zweiten Eilverfahrens stoppte das Oberverwaltungsgericht Münster die geplante Rodung. Es urteilte, es darf erst gerodet werden, wenn über die Klage entschieden ist. Geklagt hatte die Umweltschutzorganisation BUND. Sie argumentierte, dass der Wald im Sinne des europäischen Rechts geschützt werden muss. Das Gericht erklärte, die Rechtsfragen seien in diesem Fall so komplex, dass man sie nicht in einem Eilverfahren beantworten könne. Es sei keine schnelle Entscheidung möglich. Aber worum geht es eigentlich? Es geht nicht nur um 200 Hektar Wald oder eine seltene Fledermausart. Der Hambacher Forst ist vielmehr ein Symbol für eine gescheiterte Klimapolitik. Der Fall ist ein Beispiel dafür, wie schwierig es ist, zwischen wirtschaftlichen, unterschiedlich politischen, zivilgesellschaftlichen Interessen und dem Klimaschutz zu entscheiden.
Herr Schemann, wir haben das Beispiel ja rausgenommen, uns ausgesucht, nicht nur, weil es aktuell ist, sondern weil es auch zeigt, die Entscheidungen in der Politik, in unserer Gesellschaft, haben nicht nur mit Einzelinteressen von einzelnen Menschen zu tun, also Individualentscheidungen, sondern da geht es auch um große Interessenskonflikte ganzer Gruppen. Was sagt denn die Theorie dazu, wie man solche Interessenskonflikte löst?
Also zunächst mal kann man sagen, das ist ja, wie wir alle wissen, ein zugespitzter Konflikt. Aber seine Grundkomponenten sind keine anderen als diejenigen, die wir in allen anderen Arten von kleinen politischen Konflikten, viel harmloseren politischen Konflikten genauso sehen.
Insofern ist das gutes Beispiel, weil es zeigt, was sonst auch passiert, nur mit weniger Aufruhr.
Und es zeigt es deutlicher. Das ist der Vorteil. Was haben wir da? Wir haben konfligierende Interessen, in dem Fall sogar hart miteinander konfligierende Interessen, von Industrie auf der einen Seite, Naturschutz auf der anderen Seite. Beide Seiten versuchen, Verbündete zu finden, sprich die Politik auf ihre Seite zu ziehen, die Massenmedien auf ihre Seite zu ziehen, die allgemeinere Bevölkerung, die öffentliche Meinung auf ihre Seite zu ziehen und letztlich auch das Rechtssystem sozusagen zu benutzen, um ihre Interessen durchzusetzen.
Was ich besonders interessant finde, wir haben das nochmal recherchiert, es ist tatsächlich so, dass die Argumente beim ersten Gerichtsurteil dieselben waren wie beim zweiten Gerichtsurteil. Einziger Unterschied, es ging um eine andere Tierart. Aber die Struktur der Argumente und die Eingaben waren exakt dieselben.
Mhm. Und man sieht sehr deutlich, dass die Politik hier im Grunde in einer Zwickmühle ist, weswegen ja auch die CDU-Regierung etwas tut, was man ihr vorwerfen kann, wo man aber auch sagen kann, vielleicht ist es das Klügste, was man tun kann, nämlich zu sagen, wir rütteln nicht an der Entscheidung, die unsere Vorgängerregierung getroffen hat. Das heißt, der ganze Ärger, den die Politik abbekommt, bekommt erstmal die Vorgängerregierung weiterhin ab. Und die jetzige Regierung kann sich ein Stück weit heraushalten. Ob sie das dauerhaft tun kann, ist eine Frage. Aber dahinter steckt ein Dilemma der Politik. Wir erlauben heutzutage der Politik nicht mehr in Situationen, in denen sie eigentlich entscheidungsunfähig ist, auf Entscheiden zu verzichten. Wir fordern ihr Entscheidungen ab.
Haben Sie das Gefühl, dass sich Entscheidungsunfähigkeiten in der Politik häufen?
Das weiß ich nicht. Ich denke an ein Forschungsprojekt eines Kollegen, der über mittelalterliche Kaiser und deren politische Entscheidungen forscht. Und dessen Hauptergebnis ist, diese Kaiser waren Meister des Verzögerns von Entscheiden, Meister, sich Entscheidungssituationen zu entziehen. Und das klingt ziemlich bekannt.
Manchmal hat man Glück, wenn man lange genug wartet, der Gegner ist tot.
Genau.
Frau Schacht, was ist Ihr Kommentar aus psychologischer Sicht oder sogar vielleicht aus neurowissenschaftlicher Sicht dazu?
zu dem Konflikt, der dort entstanden ist und weiter.
Zu diesem Thema der kollektiven Konflikte, die dann dazu führen, dass wir Entscheidungen treffen müssen.
Was ja ganz deutlich wird, wenn man sich diesen Interessenkonflikt anguckt, ist, dass eben sehr unterschiedliche Interessen vorliegen, also zwischen den einzelnen Gruppen. Gruppeninteressen werden wiederum auch aus individuellen Interessen geformt, also da spielen ja die Individuen innerhalb einer Gruppe eine ganz wesentliche Rolle. Und wenn wir jetzt wieder den einzelnen Menschen betrachten, der ist eben nicht rein rational und dadurch kommen natürlich, da spielen dann eben Motivationen eine große Rolle. Diese Aspekte sind da, glaube ich, sehr, sehr schwer rauszurechnen. Und ich vermute nicht nur auf Seiten der Umweltschützer, sondern eben auch auf Seiten der Politiker, die wiederum ja auch zunächst einmal Menschen sind.
Wir haben ja jetzt schon zwei zumindest Heuristiken nahegelegt bekommen für die Politik. Die eine ist durchwursteln, irgendwie weitermachen. Die andere ist lange genug liegen lassen. Gibt's noch klügere politische Heuristiken?
Erstmal muss ich sagen, dass ich mir nicht sicher bin, dass Durchwursteln eine Heuristik ist. Eine Heuristik ist ja im Prinzip ein einfaches Entscheidungsverfahren, was auch klar und transparent ist. Durchwursteln würde ich nicht notwendigerweise dazu zählen. Interessant ist dabei, dass wir relativ wenig wissen welche Heuristiken Politiker denn anwenden. Das ist eine ganz interessante Frage. Hat vermutlich damit zu tun, dass wir Versuchspersonen, Bürger, Studierende relativ einfach in psychologische Labor oder ökonomische Labors bekommen. Dass es aber natürlich sehr viel schwieriger ist, aus guten Gründen sehr viel schwieriger ist, Politiker beispielsweise in ein behaviorales Labor zu bekommen. Das heißt, was eigentlich notwendig wäre, ist, was wir als Verhaltenswissenschaftler lieben würden, wenn wir denen bei der Arbeit auf die Finger gucken könnten oder ins Gehirn gucken könnten. Und zum Teil kann man das auch, aber wir können es in der Regel nur dann, wenn historische Aufzeichnungen vorliegen, wie jetzt zum Beispiel im Fall der Könige, oder auch dann, wenn Dokumente jetzt öffentlich gemacht werden, wie denn Entscheidungen in der Vergangenheit zustande gekommen sind. Und die Hoffnung ist, je mehr dieser Dokumente auch transparent werden und zugänglich werden, desto mehr werden wir unter Umständen auch verstehen, wie diese Entscheidungsprozesse und mit welchen Heuristiken zustande gekommen sind.
Interessant ist das ja unter anderem deswegen, weil ja Menschen ausgebildet werden, Governance oder Politik zu machen, das heißt Entscheidungen zu treffen. Und die Frage ist ja, okay, wie mache ich es jetzt?
Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Ich weiß nicht, ob es das Berufsbild des Politikers gibt und wo dann auch sozusagen die Entscheidungswerkzeuge dem Politiker nahegelegt oder beigebracht wird. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, ich glaube, dass wir auch vielleicht darüber nachdenken müssen, wie wir in veränderten politischen Umständen, wo es auch verschiedene Formen des Bürgers gibt, sich politisch zu äußern, also die Aktivisten beispielsweise, die dort auf eine ganz bestimmte Art und Weise demonstrieren, dass wir vielleicht andere Wege auch finden müssen, kreative Wege, um solche Interessen transparent zu verbalisieren und darüber nachzudenken. Und ich denke beispielsweise an Stuttgart 21 und den Versuch von Heiner Geißler, der ja relativ erfolgreich war, dadurch, dass er die Stakeholders an einen Tisch bringt und offen über die Konflikte spricht und auch mit Experten über die Konfliktlösung spricht. Das fand ich eigentlich ganz wunderbar. Ich habe mir das damals am Fernsehen angeguckt und als Entscheidungsforscher ging mir das Herzen auf. Und ich fand es ganz wunderbar, aber es war so ein Anfang, der dann nicht weiter fortgesetzt wurde. Und wir haben viele große gesellschaftliche Probleme, wo man sich solche runden Tische mit den Stakeholders, die fair über ihre Anliegen sprechen könnten, durchaus vorstellen kann.
Herr Schillmann, liegt das vielleicht daran, dass Entscheider sagen, also das ist zu komplex, um das einer unterinformierten Öffentlichkeit überhaupt zu verklickern?
Das mag in Einzelfällen so sein. Das wissen wir dann ja als Öffentlichkeit gar nicht, dass es passiert. Aber ich würde denken, in den meisten Fällen sind die Mechanismen auch von parlamentarischen Debatten, von öffentlichen Auseinandersetzungen, so Journalisten fordern die Politiker heraus, ihre Gründe zu nennen und das für und wider zu erörtern. Also ich glaube, daran mangelt es nicht an Einrichtungen, die Politiker dazu bringen, sozusagen Farbe zu bekennen in einer differenzierten Weise.
Auf welchen Informationen beruhen eigentlich Entscheidungsprozesse und wie stark werden sie, das Thema hatten wir schon mal, durch Gefühle, Ängste oder auch einfach durch Unsicherheiten bestimmt? Im Gehirn haben sich bestimmte Areale auf die Bearbeitung von bewussten Entscheidungsprozessen spezialisiert. Durch fMRT-Studien weiß man beispielsweise, dass beim Entscheidungsverhalten üblicherweise der präfrontale Kortex stark aktiviert ist. Nun gut, was weiß man wirklich? Wie ist das bei Gefühlen? Welche Rolle spielen Gefühle? Und tragen die Neurowissenschaften zu einem Verständnis dieser Vorgänge bei, die unsere Entscheidungen ja beeinflussen? Wir haben uns im Labor von Professor Schacht umgesehen.
Vorbereitung für die Messung von Hirnaktivitäten. Wenn wir Entscheidungen treffen, sind diese nicht nur mit Vernunft, sondern auch mit Emotionen verbunden. In der Abteilung Affektive Neurowissenschaft und Psychophysiologie der Universität Göttingen werden die verschiedenen Einflüsse von emotionalen Inhalten auf unsere Informationsverarbeitung untersucht.
Schon besonders früh lösen emotionale Reize stärkere Reaktionen im Gehirn aus und ziehen unsere Aufmerksamkeit stärker auf sich. So finden wir beispielsweise, dass innerhalb von Millisekunden wir stärker auf gefährliche Situationen, wie beispielsweise eine Kriegsszene, reagieren würden, als auf neutrale Situationen, wie einfach eine Landschaftsaufnahme.
Beim Eye-Tracking verfolgt eine Kamera die Bewegung der Augen beim Betrachten verschiedener Bildinformationen. Man kann damit genau registrieren, worauf die Aufmerksamkeit der Testperson gerichtet wird. Die Emotion wird gemessen anhand der Pupillengröße. Je größer die Pupille, desto größer die emotionale Wirkung des Reizes. Beim EEG werden auf der Kopfhaut die Hirnströme aufgezeichnet. Sie geben unter anderem Auskunft über die Geschwindigkeit, mit der emotionale Bedeutungen erkannt werden als Vorlauf für Entscheidungen. Neben evolutionären Mechanismen, etwa bei der Gefahrenerkennung, interessieren sich die Forscher auch für sozial erlernte Reizreaktionen.
In unserer Forschung beschäftigen wir uns auch damit, was passiert, wenn man einen komplett neutralen Reiz hat, wie eine vollkommen fremde Person, die Sie kennenlernen, und diesen Reiz dann mit etwas Positivem oder Negativem assoziiert. Wenn Sie jetzt beispielsweise sich in die Person verlieben würden, dann würde da eine positive Assoziation hergestellt. Wenn Sie sich von der Person trennen, wahrscheinlich eher eine negative Assoziation. Und wir interessieren uns, was passiert im Gehirn, wenn wir eine Assoziation mit so einem neutralen Reiz aufbauen. Und da sehen wir, dass selbst dann die Gehirnreaktionen verstärkt sind, wenn wir einen neutralen Reiz sehen, der aber assoziiert worden ist.
Das heißt, das Gehirn verbindet Reize mit anderem Wissen und Inhalten. Die Forscher fanden heraus, dass bei den erlernten Assoziationen auch moralische Kontexte einfließen. Personen werden emotional sehr schnell eingeordnet und beurteilt. Was sagen diese Untersuchungen nun über Entscheidungsprozesse aus?
Wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, dann müssen wir erstmal verschiedene Prozesse durchlaufen. Als erstes müssen wir überhaupt unsere Optionen wahrnehmen. Das heißt, wir müssen erstmal sehen, was für Reize gibt es in unserer Umgebung, was sind überhaupt die Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten würden wir dann im nächsten Schritt verarbeiten und in einen Kontext einbetten. Und zum Schluss würde man die Entscheidung treffen und auf eine bestimmte Art und Weise handeln.
Eye-Tracking in der realen Umwelt. Viele Reize müssen vom Gehirn gleichzeitig verarbeitet werden. Wie reagiert eine Probandin auf eine andere Person? Welche Emotionen verbindet sie mit ihr? Wann entschließt sie sich, die Person zu begrüßen oder vielleicht weiterzugehen?
Wir können mit sehr hoher zeitlicher Auflösung untersuchen, was passiert, bevor die Entscheidung zu einer Handlung überhaupt getroffen wird. Das heißt, innerhalb der ersten Millisekunden haben wir eine Reaktion, die auf einfach Reize in unserer Umgebung stattfindet. Beispielsweise, wenn wir einen visuellen Reiz sehen, wie das Gesicht einer Person, würde da innerhalb von ungefähr 100 Millisekunden eine Reaktion drauf stattfinden. Und aus neurowissenschaftlicher Sicht wissen wir, dass diese Reaktion deutlich stärker ausfällt, also eine höhere Amplitude hat, wenn die Person mit einer bestimmten Emotion assoziiert ist.
Statt Eye-Tracking in der Außenwelt kann man auch eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen. Der Unterschied? Die Objekte, auf die sich die Aufmerksamkeit dann konzentriert, sind wesentlich kontrollierter zu bestimmen. Freude, Ängste, Stress und andere Emotionen beeinflussen unsere Wahrnehmung und lenken über das Gehirn unsere Entscheidungen.
eigentlich müsste man doch, wenn man wirklich rational zu handeln versucht, die Wirkung der jeweiligen Emotionen mit in Rechnung stellen, was aber wahrscheinlich sehr schwierig ist. Also negative Emotionen zum Beispiel wirken viel stärker auf uns oft als positive. Wie kann man sich dieses Zusammenspiel optimal denken? Ist das so 1:1, ein Anteil Emotion, ein Anteil Kognition? Wie mischt sich das?
Ich glaube, die Mischung hängt ganz, ganz besonders davon ab, in welchen Situationen die Entscheidungen gefällt werden, ja, und unter welchen Randbedingungen wir die Entscheidungen fällen müssen. Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt. Emotionen können hilfreich sein, Intuition kann hilfreich sein, also das, was Sie vorhin unter irrational eingeordnet haben, das muss nicht hinderlich sein. Wir wissen aber auch aus der Forschung, dass wenn Personen wirklich in starken Emotionen ausgesetzt sind, also selber starke Emotionen fühlen, und das wissen wir vor allem für die negativen Emotionen, dann werden Entscheidungsprozesse massiv, also schwieriger, ja. Und dann greift man zum Beispiel unter anderem viel mehr auf Heuristiken zurück, ignoriert eigentlich verfügbare Informationen, weil der Organismus die Person so sehr mit der eigenen Emotion beschäftigt ist. In dem Fall sind Emotionen nicht förderlich. Und über Ängste wissen wir das aus, glaube ich, einer ganzen Reihe von Alltagssituationen. Wie sich das mischt, hängt zum einen von situativen Faktoren ab, zum anderen aber natürlich auch von der individuellen Person. Und da wissen wir auch aus der psychologischen Forschung und also auch aus der Verhaltensforschung ganz jenseits der Neurowissenschaften, dass es eben ganz starke interindividuelle Unterschiede gibt, sowohl in der emotionalen Reaktivität, aber auch natürlich in den kognitiven Prozessen und in der Integration der kognitiven Einzelprozesse und eben auch dieser emotionalen Aspekte.
Es gab ja mal eine Phase in der Entwicklung der Neurowissenschaften, da hätte wahrscheinlich jemand, der hier gesessen hätte, gesagt, naja, warten Sie mal ab, 2-3 Jahre, dann haben wir das alles, und zwar bis auf die kleinste neurophysiologische Ebene runter erklärt. Wie sehen Sie das heute? Glauben Sie, das ist noch realistisch, das anzunehmen? Sind wir da näher dran? Sind wir da weiter weg von?
Meine persönliche Einschätzung dazu ist, dass wir tatsächlich weiter davon entfernt sind, als damals vor 15 Jahren postuliert wurde. Ich glaube, dass wir viele Erwartungen nicht erfüllen konnten oder die Neurowissenschaften nicht erfüllen konnten, die aber tatsächlich auch von Neurowissenschaftlern und Neurowissenschaftlerinnen selbst so aufgebaut wurden.
Es war nicht nur die böse Presse.
Es waren nicht nur die Journalisten, es waren auch die Wissenschaftlerinnen selbst. Wir wissen, glaube ich, über das Gehirn, was ja eine ganz zentrale Rolle für uns spielt, ja, also nicht nur im Sinne von kognitiven Prozessen, sondern natürlich auch, was die gesamte Steuerung unseres Organismus angeht, wissen wir im Vergleich zu anderen Organen vergleichsweise wenig. Wir wissen aber auch schon viel. Ich möchte jetzt nicht ganz enttäuschend hier ein Statement machen. Ich vermute, dass diese Wissenslücken tatsächlich auch darauf zurückzuführen sind, dass das Gehirn hochkomplex ist, weil es eben auch hochkomplexe Vorgänge natürlich verantwortet.
Ist denn das, nicht, dass Sie jetzt anfangen sollten, in der Leber zu suchen, aber ist denn das Gehirn wirklich das Organ der Entscheidung?
Die Leber ist es, glaube ich, nicht.
Würde ich auch sagen.
Ich würde sagen, da gewinnt jetzt das Gehirn den Wettkampf.
Würde ich auch sagen, ja.
Das Gehirn ist meines Erachtens der Ort der Entscheidung, aber das Gehirn bekommt natürlich auch aus anderen Orten des Organismus permanent Informationen darüber, die dann in diese Informationen mit eingehen.
Herr Schimmer, da können Sie doch eigentlich nicht mit zufrieden sein, wenn das Gehirn der Ort der Entscheidung ist, weil in der Gesellschaft haben Sie verschiedene Gehirne, die miteinander interagieren. Übrigens sind es ja die Menschen, die miteinander agieren, die alle ein Gehirn haben, setzen wir mal voraus. Aber die Interaktion selber ist ja kein Gehirn. Das heißt, der Ort der Entscheidung muss ja eigentlich ein anderer sein.
Der Ort solcher Entscheidungen, bei denen nicht eine einzelne Person für sich entscheidet, ist in der Tat sozialwissenschaftlich betrachtet ein anderer. Und man merkt das immer dann, wenn man beobachtet, dass eine Kommunikationssituation, wo gerungen wird über Entscheidungsalternativen, was wollen wir gemeinsam tun, sei es die Urlaubsreise oder sei es eine große politische Auseinandersetzung, wann immer man da sieht, dass die Kommunikation sozusagen anfängt, eigendynamisch zu werden. und denjenigen, die da Äußerungen tun, sozusagen entgleitet. Und da sagen auf einmal Leute Dinge, die sie nie von sich aus vor 5 Minuten schon noch gesagt hätten. Das sind die Situationen, wo man sehen kann, dass diese Eigendynamik der Kommunikation Entscheidungen hervorbringen kann oder Entscheidungsblockaden hervorbringen kann, die keiner der Beteiligten 10 Minuten vorher so gewollt hat. Und natürlich kommt in diese Eigendynamik insbesondere hinein, noch einmal das Thema Emotion, wenn es dann kollektive Emotionen gibt, die sich aufsteigern. Mhm. Das haben wir auch im Hambacher Forst, ganz sicher auf beiden Seiten. Die Polizisten auf der einen Seite und die Besetzer auf der anderen. Da spielt so etwas wie Wut, vielleicht sogar Hass in einzelnen Fällen eine Rolle, in die man sich auch kollektiv hineinsteigern kann. Und all das entgleitet den einzelnen Personen.
Jetzt können wir es auch rumdrehen. Und Sie haben ja eben schon versucht zu betonen, wie wichtig auch Gefühle sind. Antonio Damasio hat gezeigt, dass bei bestimmten Störungen im, ich sage jetzt mal vereinfacht, limbischen System, also dem System, was stark mit Emotionen zu tun hat, dass solche Störungen bei Entscheidungsprozessen Menschen komplett daran hindern können, Entscheidungen zu treffen, obwohl die kognitiv, also das, was wir so weithin rational nennen, völlig hundertprozentig dabei sind. Das bedeutet, ohne Emotionen geht's nicht.
Das bedeutet zuallererst, dass das, was Sie eingangs gesagt haben, nämlich dass das unser Frontalkortex ist, und zwar der präfrontale Kortex, der die Entscheidungen trifft, der tut das nicht allein. Ja? Und es zeigt, wie hochgradig vernetzt die einzelnen Hirnareale sind, über die wir mittlerweile auch wissen, dass sie größtenteils nicht nur eine Funktion ausüben, sondern verschiedene Funktionen ausführen. Wir wissen auf der anderen Seite, dass eben verschiedene Areale zusammenarbeiten, um bestimmte kognitive Operationen auszuführen.
Und es kann noch mal von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein.
Das sowieso.
Wenn Sie von diesen Erkenntnissen der Neurowissenschaften hören, ist das für, nicht jetzt Sie persönlich, sondern Ihre Forschung, ist das wirklich von Bedeutung?
Ja, natürlich ist es von also Ich denke, dass die Neurowissenschaft noch ein relativ junges Gebiet ist. Und wie jedes junges Gebiet, finde ich, muss man den Neurowissenschaften auch einräumen, dass da ein kumulativer Wissensfortschritt stattfindet. Das heißt, dass nicht alles, was da zu Beginn gemacht wurde und die Hoffnungen, die genährt wurden, sich jetzt erfüllt haben, ist nicht so überraschend. Das haben wir auch in anderen Wissenschaftsgebieten.
Ich finde das witzig, dass Sie das sagen, weil ich meine, ich habe immer gedacht, dass der Ursprung der Psychologie und der Neurowissenschaften einigermaßen gleich alt ist. Also wenn man überlegt, dass Freud zum Beispiel selber Neurowissenschaftler war und die ersten Theorien über das Gehirn.
Ja. Was ich meine, ist es im folgenden Maße ein neues Gebiet, weil die ganze komplexe Technologie, die Dinge, die wir heute tun können, also die Fähigkeit, die wir haben, ins Hirn reinschauen zu können, in gewissem Maße metaphorisch gesprochen, die ist natürlich relativ neu. Was ich sagen würde, ist, es gab viele Arbeiten zu Beginn der der modernen Neurowissenschaften, wo ich den Eindruck hatte, es geht in erster Linie darum, irgendwelche Regionen zu lokalisieren. Da ist die Region, wo Emotionen stattfinden. Hier ist das Kurzzeitgedächtnis, hier ist das Arbeitszeitgedächtnis. Und ich fand diese Vermessung des Gehirns, fand ich theoretisch betrachtet eher uninteressant. Und auch problematisch, weil was wir heute wissen, ist, dass viele Regionen viele Funktionen haben und viele Funktionen in vielen verschiedenen Regionen verortet sind. Das heißt, aber ich habe das eher wahrgenommen als eine Zwischenstufe der Entwicklung noch von einer jungen Disziplin. Und es gibt heute durchaus Arbeiten, wo ich den Eindruck habe, wow, jetzt habe ich was verstanden, was ich nur mit behavioralen Maßen nicht verstanden hätte.
Danke. Die Ratgeber- und Managerliteratur behauptet ja mit großer Hartnäckigkeit, dass es sowas wie goldene Regeln für beste Entscheidungsprozesse gibt. Und das sind eben evidenzbasierte Anleitungen. Aber ist das so? Wenn Sie Ihr eigenes Leben unter die Lupe nehmen oder wenn das vielleicht zu anstrengend ist, wenn Sie einen Blick auf die täglichen Nachrichten werfen, dann zeigt sich sehr schnell, wie schwer es offensichtlich ist, erstens überhaupt Entscheidungen zu treffen. Das Thema hatten wir ja schon, Stichwort Fahrverbot, Dieselgate und so weiter. Und zweitens nachhaltig zu guten Entscheidungen zu kommen, die nicht gleich wieder die nächste Reform und damit neue Entscheidungen auf den Plan rufen. Das Zauberwort, mit dem nicht nur die Industrie heute lockt, heißt Big Data. Sind algorithmenbasierte, am Ende sogar automatisierte, autonom entscheidende Algorithmen die bessere Wahl?
Algorithmen revolutionieren unser Leben. Immer größere Computer sind in der Lage, gewaltige Datenmengen zu generieren, zu verarbeiten und daraus Prognosen abzuleiten. Das hilft dem Menschen bei seinen Entscheidungen. Ob es um Klimaphänomene, die Entwicklung der Wirtschaft oder Krankheitsdiagnostik geht. Mittlerweile erfasst Big Data alle Lebensbereiche. Doch führen die unzähligen Daten tatsächlich zu besseren Entscheidungen?
Im Prinzip ja. Eine große Stärke der Algorithmen in der künstlichen Intelligenz ist, dass sie die relevanten Daten von den irrelevanten Daten gut trennen können und dann die Entscheidung nur auf die relevanten Daten gründen. Also je mehr Daten es gibt, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass alle relevanten Daten dabei sind.
Die Gesundheitsbranche zum Beispiel ist für den Einsatz künstlicher Intelligenz wie geschaffen. Etwa für Patientenbeobachtung, Diagnostik oder Therapieoptimierung. Werden künftig Computer den Krankheitszustand eines Patienten besser beurteilen und therapieren?
In den USA ist jetzt der erste Robotassistent für zahnmedizinische Behandlungen zugelassen worden. Der Robotassistent stellt die Behandlung auf, definiert den Behandlungsplan und sagt dem Zahntechniker oder dem Arzt, wie er vorgehen soll, was er tun soll und überwacht und kontrolliert auch den Arzt.
Eine Maschine als Arzt, macht sie weniger Fehler? Und sind automatisierte statistische Entscheidungen besser als ein Expertenurteil? Menschen entscheiden in vielen Bereichen nicht vorurteilsfrei, oft sogar diskriminierend, etwa bei der Auswahl von Jobbewerbern. Wäre der Einsatz von automatisierten Entscheidungssystemen nicht sinnvoller, könnten so Schwankungen oder systematische Verzerrungen in der menschlichen Wahrnehmung vermieden werden.
Sowohl Menschen als auch Maschinen können nichts anderes als aus den gegebenen Erfahrungen lernen. Und das bedeutet ganz konkret, wenn man es überspitzt, dass sie zu Vorurteilen kommen werden. Das ist ganz unvermeidlich. Den wesentlichen Unterschied zwischen Maschinen und Menschen sehe ich eher darin, in der Transparenz. Ja, bei Maschinen, bei Algorithmen, bei Software, da können Sie den Finger in die Wunde legen. Ja, Sie können identifizieren, welche Vorurteile diese Maschine hat. Sie können daran arbeiten, diese Vorurteile zu überwinden. Das geht bei Menschen natürlich sehr viel schwieriger.
Andererseits, ein Experte kann die Ausnahme von der Regel erkennen, der Algorithmus nicht. Und einen Jobkandidaten wählen, der ein herausragender Mitarbeiter ist, obwohl er aus einem digitalen Bewertungsraster herausfällt. Die Flexibilität, Dinge oder Menschen auch anders sehen zu können, kann nur ein Mensch leisten, der sich neben Fakten auf seine Erfahrung und Intuition beruft. Ja. Können Maschinen überhaupt so kreativ sein wie der Mensch? Können sie Innovationen und Denkmodelle für die Zukunft entwickeln? Fakt ist, die Entwicklung von Big Data schreitet immer schneller voran. Wir werden in der Zukunft mehr Algorithmen nutzen für politische und wirtschaftliche Entscheidungen. Einerseits, weil der Druck, schnell Entscheidungen zu treffen, immer größer wird. Andererseits, weil Computer der Optimierung von Arbeitsabläufen dienen und Kosten sparen.
Ich sehe noch einen häufig übersehenen Grund. Überall in der Industrie, in der Wirtschaft, auch in der Politik, nämlich der Zwang, wirklich gerichtsfeste Entscheidungen zu treffen. Ja? Firmen, auch andere Institutionen reagieren auf diesen Zwang damit, dass sie Prozeduren definieren, an deren Ende dann die Entscheidung gefällt wird, mit möglichst wenig Spielraum für menschliche Eingriffe, für Willkür. Und wenn man schon so weit ist, dass man solche Prozeduren definiert hat, dann kann man auch noch den kleinen Schritt machen und diese Prozedur 1:1 in eine Software übersetzen, sodass dann die Maschine die Entscheidung trifft und nicht mehr der Mensch.
Wenn aber Maschinen irgendwann eigenverantwortlich Entscheidungen treffen, sind sie dann auch juristisch haftbar? So wie Menschen?
Abgesehen davon, dass sich in letzter Zeit die Hinweise dafür mehren, dass es auch in Algorithmen Bias, also Vorurteile gibt, aber dafür müssten wir jetzt einen Informatiker hier sitzen haben, würde mich interessieren, was Sie aus sozialwissenschaftlicher Perspektive meinen zu dieser Idee Big Data und die Verarbeitung von viel mehr Informationen, als wir sie als einzelne Menschen verarbeiten können, würde uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.
Also ich würde diese Idee nicht gänzlich beiseite schieben. Wir haben in den Sozialwissenschaften auch eine Diskussion, ob Big Data uns dazu hilft, schneller zu besseren Erkenntnissen zu kommen, indem wir aus den größeren Datenmengen sozusagen bessere statistische Analysen, Mustererkennungen und Ähnliches machen. Die Diskussion ist im vollen Gang und wir werden sehen, wozu sie führt. Und das ist sicherlich analog zu dem, was hier geschildert wurde. Ich sehe nur zwei Probleme, die in den Versprechungen des Informatikers drinstecken. Das eine ist Transparenz gut und schön, aber solange diese Algorithmen überwiegend von kommerziellen Herstellern sozusagen auf den Markt gebracht werden, ist da überhaupt keine Transparenz. Und das zweite, ich weiß auch nicht, ob es gut ist für eine Firma, oder überhaupt für eine Organisation, Fragen der Rechtssicherheit und Probleme der Rechtssicherheit überhaupt dadurch anzugehen, dass sie versucht, ihre Mitarbeiter minutiös zu knebeln. Und dann auch noch am besten die Mitarbeiter durch Algorithmen zu ersetzen. Das halte ich für eine völlig falsche Entwicklung.
Abgesehen davon würde ich jetzt persönlich noch als weiteres Argument hinzuzählen. Wir wissen aus den selbstlernenden Algorithmen, die es inzwischen über Maschinenlernen gibt, dass sie überhaupt nicht transparent sind, weil ich im Einzelnen überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie ein Algorithmus überhaupt entschieden hat. Aber wäre es denn eine Möglichkeit zu sagen, es würde uns nicht nur psychologisch, sondern auch umfassend in der Realität helfen, wenn wir uns mit unserer emotionalen, kognitiven Struktur verbinden mit solchen Systemen und deshalb zu besseren Entscheidungen aufgrund von Big Data Analyse kommen?
Also dem kann ich gar nicht widersprechen. Natürlich wäre es gut und interessant, darüber nachzudenken, wie man das komplementieren kann, also wie wir uns unterstützen lassen können. Aber bevor wir da hinkommen, würde ich schon auch die Frage stellen, die der Herr Schimmack gestellt hat, nämlich, was ist eigentlich die Evidenz, die genaue Evidenz, dass Algorithmen und Big Data in Kombination zu besseren Entscheidungen führt? Mir fällt eine Untersuchung ein, die ich jetzt gerade vor ein paar Tagen nochmal gelesen habe. Da ging es beispielsweise um die Frage, und es waren kommerzielle Anbieter, ein Algorithmus, der auf Grundlage von Big Data versucht hat, vorherzusagen, ob Straftäter, die jetzt verurteilt wurden, ob die denn auch auf Bewährung freigelassen werden sollten oder nicht. Also es ging darum, vorherzusagen, was die Rückfallquote ist.
Und das wird ja in den USA eingesetzt.
Und das wird in den USA eingesetzt und es gibt einen kommerziellen Anbieter, der damit auch Geld verdient. Dieser von dem Anbieter wird gesagt, bis zu 137 Prädiktoren werden berücksichtigt. Also das ist also 100, also solche Dinge wie zum Beispiel, wie viel Verurteilungen hatte die Person in der Vergangenheit, ist das Mann oder Frau etc. etc. Und was diese Verhaltenswissenschaftler gemacht haben, die haben die Blackbox aufgemacht, weil der kommerzielle Anbieter sagt natürlich nicht, wie diese Faktoren verarbeitet werden und gewichtet werden. Und was die fanden, war, dass die gleiche Performance, die gleiche Leistungsfähigkeit in der Vorhersage erreicht werden kann mit nur zwei Kriterien. Also nicht 137, sondern zwei. Und dann wurde noch ein Experiment gemacht, wo gezeigt werden konnte, dass Leute, die wenig wissen über den juristischen Kontext und den Strafkontext, die gleiche Vorhersagekraft haben, also Laien genauso viel und gut vorhersagen. Damit möchte ich nur sagen, ich würde dieses fast Heilversprechen, was auch in den Worten hier zum Ausdruck kam, das sollte nicht ungeprüft geglaubt werden, sondern wir müssen uns diese Algorithmen genau angucken.
Ich würde das gerne auch nochmal aufgreifen. Ich stimme Ihnen da völlig zu, dass diese komplementäre Option wahrscheinlich die richtige ist, denn es gibt sehr viele Beispiele und eins ist in diesem Film ja auch gezeigt worden, in denen wo Big Data quasi nicht funktioniert. Nehmen Sie die Personalauswahlsituation, da kann natürlich, können uns große Datenmengen helfen, bestimmte Verzerrungen, bestimmte Fehlattributionen aus unserem Entscheidungsprozess erstmal rauszuziehen. aber die individuelle Entscheidung für den Leiter einer Abteilung zum Beispiel, wer passt denn in meine Abteilung, das kann ich nicht aus großen Datenmengen rausziehen und das kann mir auch kein Algorithmus berechnen. Also insofern wird es, glaube ich, bei den allermeisten Entscheidungsprozessen immer noch quasi den Menschen benötigen, der dann individuell auf die Situation abgestimmt möglicherweise die Daten nutzt, aber nur als Grundlage, um die eigene Entscheidung dann tatsächlich final zu treffen.
Könnte man das so übersetzen, dass man sagt, ihr könnt euch eure ganze Big Data Angeberei sparen, wenn ihr die richtigen Punkte, die zwei Kriterien, wenn ihr die erwischt, braucht ihr überhaupt nicht diese riesige Datensammlung. Also lautet das Problem doch, wenn ich es mit einem komplexen System zu tun habe, was sind die entscheidenden Parameter, die dieses komplexe System steuern? Da kann ich mir diese ganze Sucherei nach vielen, vielen, vielen Daten sparen.
Nein, so kategorisch würde ich das auch nicht sagen, weil es natürlich notwendig sein kann, viele Daten zu haben, um herauszufinden, was die einfachen Kriterien sind.
Aber dann kann ich es lassen.
Aber dann an der Stelle kann ich dieses komplexe algorithmische System ersetzen durch eine einfache Entscheidungsregel. Und ich finde, es gibt noch einen anderen Aspekt, der mindestens genauso wichtig ist. Es gibt viele Entscheidungen, in der es nicht nur um die Qualität, den Ausgang der Entscheidung geht, sondern es geht auch um einen fairen, akzeptablen Entscheidungsprozess, wo jeder akzeptieren kann, dass das der Prozess der richtige war. Nicht notwendig, ist vielleicht möglicherweise endet der mit einer Entscheidung, die ich gar nicht unterstütze. Aber ich bin der Meinung, ich habe partizipiert und ich war dabei und wir haben offen darüber diskutiert. Und diese Dimension des Entscheidens ist auch wichtig neben der Genauigkeit des Entscheidens. Und wir brauchen in vielen gesellschaftlichen Kontexten brauchen wir die Akzeptanz der Entscheidung.
Frau Schacht, Sie erinnern sich vielleicht noch an die Zeiten. Ja. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Zeiten, als von Neuromarketing, also Neuromarketing, die Rede war. Also man wollte neurowissenschaftliche Erkenntnisse nutzen, um Kundenentscheidungen, Kundenpräferenzen vorweg zu erfassen. Das war ein Riesenhype. Inzwischen hört man nicht mehr viel davon. Warum?
Da kann ich Ihnen jetzt eigentlich nur eine spekulative Antwort geben. Aber ich glaube, dass auch diese Entwicklung im Zusammenhang steht mit der ganzen Entwicklung innerhalb der Neurowissenschaften, also innerhalb der systemischen Neurowissenschaften. Wie soll denn das Neuromarketing Befunde verwerten, wenn so viele Fragen eigentlich noch
ungeklärt
offen sind?
Ja. Wie wichtig sind für Sie, wenn Sie jetzt an Entscheidungsprozesse in Gesellschaften denken, diese Aspekte der Neurowissenschaften und auch der neueren KI-Forschung? Glauben Sie, das ist was Ihr Fach, Ihr Nachdenken auch revolutionieren wird oder eher nicht?
Revolutionieren sehe ich noch nicht. Ich selber nehme das sehr interessiert zur Kenntnis und versuche auch so halbwegs auf dem Laufenden zu bleiben, weil ich denke, zum einen ergänzt es bestimmte Erkenntnisse, auf die man als Sozialwissenschaftler kommt, und zum anderen relativiert es an bestimmten Punkten auch Einsichten und Perspektiven, die wir als Sozialwissenschaftler gewonnen haben. Also eine gewisse Eingrenzung des Geltungsbereichs dessen, was wir herausfinden, durch einige dieser Befunde sehe ich schon.
Ganz herzlichen Dank an Sie alle für das Gespräch. Das war's bei Skobel zum Thema Die Kunst der Entscheidung in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Hertie-Stiftung und unseren Kollegen von Gehirn und Geist. Wie immer weitere Informationen auf dreisat.de/Skobel. Herzlichen Dank nochmal an Sie hier in der Aula der Frankfurter Universität. Und das sollte, denke ich jedenfalls, mal klar geworden sein, ohne genaues Zusehen, zuhören und auch mitdenken, werden die meisten Entscheidungen auf Sie wie ein Bumerang zurückkommen, wieder bei Ihnen landen und Sie können von vorne anfangen. Insofern lohnt es sich, genau hinzusehen, miteinander zu kommunizieren und dann zu entscheiden. In diesem Sinn und tschüss.